Zwei Runden sind gespielt in der Super League. Die Offensivraketen von St. Gallen machen auf Italienisch und gewinnen zweimal 1-0. Im Blick lernen wir, dass Liechtenstein zur Ostschweiz gehört. Unser Geheimtipp Luzern hat noch nie gewonnen. Der Schweizerclub FCZ hat es auch noch nie geschafft. Und Sion ist der Tabellenletzte. Und wir fragen uns, wie gut sind unsere Schiedsrichter und der VAR? Ist der Guillaume Varro wirklich ein Gewinn für den FC Sion? Und wird im Zürcher Fußball jetzt endlich alles gut, wenn so, sagen wir mal, bis 2029, 2030 ein Stadion steht? Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schifferli und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Sie ist fast international. Jedenfalls so international, dass ich hoffe, man versteht den, der neu ist. Das ist der Samuel Burgener. Er ist der jüngste Transfer ins Haus Tamedia, nachdem er sich auch bei der, NZZ versucht hat. Ich sage schon fast FCZ. Er ist Walliser und das sagt alles über das Problem, ihn zu verstehen. Samuel, bist du nervös bei deinem Debüt?
Ja, sehr. Weil ich mich auch verstehen will. Also umkehrt ja das Gleiche und darum... ja, sind wir gespannt.
Du bist bemüht, gell? Bemüht. Aus Bern angereist ist wie immer der Dominik Wüme und hat eine Stunde im Zug verbracht und er kann jetzt uns sicher erklären, was mit dem Jean-Pierre Nsame los ist, warum er das Deckengol mehr schiesst.
Ja gut, also es sind jetzt anfangs drei Spiele, die er nicht getroffen hat. Das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber ja, gerade seine letzten zwei Auftritte, gerade in der Liga, ja, sie sagen wir es mal so untypisch gewesen für ihn. Also, ich meine, im Mütterland ist er zu Chancen gekommen. Dort hat er es einfach nicht genutzt. Aber ich meine, jetzt gerade gegen Sion war er extrem harmlos gewesen. Er hat sich bis jetzt nie so verhalten, dass er unbedingt auf einen Wechsel drängt. Aber vielleicht gibt es jetzt da schon hinterher ein, zwei so kleine zumindest Anfragen, auch vielleicht beim Berater, die ihn ja, daraus bringen. Aber Transferfenster sind ja noch in England noch knapp 2 Wochen oder etwas länger als 2 Wochen geöffnet. Mit dem muss er jetzt leben.
Gut, wenn es der Andi Zekiri auf England schafft, dann müsste es wahrscheinlich der Nsame auch schaffen.
Eigentlich schon. Also ich finde 32 Goal in 32 Spielen, ja, das ist eine Marke. IB verlangt halt für ihn eine hohe Summe. Man geht so von einem zweistelligen Millionenbetrag aus, was relativ viel ist für einen 27-Jährigen. Aber ja, ich glaube, wenn schon, dann könnte vielleicht schon noch ein englischer Club kommen und gleich noch plötzlich finden, ja, wir brauchen jetzt vorhin noch einen Stürmer. Mhm.
Und die Runde komplettiert Florin Glaluna, der abgesandte Envoyé Spécial, wie die Franzosen sagen, von der NZZ. Florin, hast du Korkenknallen lassen gestern nach dem Stadionentscheid?
Ja, es gilt ja natürlich das Stimm- und Wahlgeheimnis in der Schweiz, darum muss ich mich da nicht irgendwie total outen, aber ich bin jetzt nicht extrem unglücklich gewesen über den Entscheid, so viel darf ich sagen.
Aber hast du die Korken knallen lassen?
Nein, das nicht. Nein.
Nicht? So enthusiastisch bist du gleich nicht?
Nein, das stimmt.
Ganepa hat, glaube ich, so ein Cola getrunken, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Berichterstattung. Also.
Er ist manchmal angehalten dazu, genau. Aber ich möchte gerade mit dem Thema bleiben, beim Stadion, mit dem auch anfangen. Florin, was hast du das Gefühl, was bedeutet das jetzt für den Zürcher Fußball? Kommt das Stadion jetzt tatsächlich?
Also ich glaube, Perspektiven sind zumindest noch nie so vielversprechend gewesen wie jetzt. Ich glaube, so viel darf man sagen. Ich glaube, es wird immer noch Verzögerungen vermutlich geben. Ich glaube, es hat sich noch niemand so richtig geoutet, ob und inwieweit dann tatsächlich Rekurs noch unternommen werden. Aber ja, grundsätzlich ist es einmal demokratiepolitisch ist es durch. Und alles andere wird sich jetzt zeigen. Und es wird wahrscheinlich, vielleicht geht es länger, als der Herr Canepa meint, der glaube ich von einem Jahr irgendwo ausgegangen ist, was sich das Ganze noch könnte verschleppen, bevor dann wirklich gebaut wird. Aber grundsätzlich ist das Stadion auf so gutem Weg wie wahrscheinlich noch nie.
Ich habe jetzt nur im Tagi, in der Zeitung von meinem Vertrauen, einen Artikel gelesen, was da alles für rechtliche Möglichkeiten noch sind, um das Stadion zu verhindern. Und dann muss ich einfach sagen, auch als guter Demokrat, irgendwann ist dann einmal fertig mit der Demokratie.
Gut, Demokratie ist ja nur noch bedingt, oder? Also jetzt geht es einfach um juristische Schritte, die man ergreifen kann. Demokratiemäßig ist das Projekt durch, oder?
Aber es sind Spielregeln, die in einer Demokratie gelten, so meine ich. Und das finde ich, ganz ehrlich gesagt absurd. Und wenn die von Hünke oben ab das Gefühl haben, die Hochhäuser seien zu hoch, dann wundere ich mich nur, warum sie nicht auch noch den Jütliberg in die Luft sprengen, damit sie aufs Mittelmeer runterschauen. Also, habe ich ziemlich Mühe. Also, so viel Laute in meinem Malen. Mhm. Wie siehst du, Samuel?
Ja, es ist ja interessant, dass man jetzt immer nur auf das Stadion schaut, wo möglicherweise noch bis 2029 dauert, bis der kommt. Aber wenn man so auf die zwei Clubs schaut, finde ich das schon noch interessant. Also einerseits hat man GEC mit einer relativ undurchsichtigen Vierung, wo man nicht genau weiss, was da los ist, und ist da China noch dabei und Portugal und so weiter. Und andererseits haben wir den FCZ, wo ja die Clubvierung beziehungsweise der Präsident immer wieder damit kokettiert, dass es nicht mehr möglich ist, den Betrieb aufrecht zu erhalten mit der Corona-Pandemie und so weiter. Also mich nimmt eher Wunder, was mit diesen zwei Teams in den nächsten Jahren passiert.
Ja, aber das Stadionprojekt ist natürlich schon etwas, wo dir einen Schub gibt. Also weißt, wenn du hast eine Perspektive als Verein. Ich sage jetzt mal, ich probiere jetzt mal aus Sicht von einem Verein zu reden. Also du hast dann zumindest mal eine Perspektive.
Das ist klar.
Also ich glaube, was sicher ist, das ist zumindest das, was beide Clubs sagen, dass du einfach mal, wenn das einigermaßen vernünftig funktioniert, du ohne das berühmte strukturelle Defizit, das beide die ganze Zeit vor sich hertragen, also die 5, 6 Millionen Franken, dass die mal weg sein
sollten. Weißt du, ich glaube, nein. Sie schaffen es auch dann, ein neues strukturelles Defizit
anzubringen. Genau, also ich meine, es gehört einfach, das strukturelle Defizit hat, glaube ich, bei jedem Club in der Schweiz. Außer wir fahren es mit Transfer. Einnahmen auf oder mit Einnahmen aus europäischen Wettbewerb. Aber es gibt ja schon ganz viele Clubs, also IB hat ja ein neues Stadion gehabt, hat trotzdem ein strukturelles Defizit gehabt. Der FCZ ebenfalls. Also ich glaube, das gehört einfach zu jedem Fußballclub in der Schweiz mehr oder weniger dazu.
Dann tun wir es anders formulieren. Dann geht es einfach darum, dass zumindest irgendwie mehr Einnahmen im Bereich von dieser Summe, die ich es vorher gesagt habe, kannst generieren. Und ob dann immer noch zu viel ausgeht oder nicht, das ist dann bei der Vereinspolitik, wo Herr Konepa und dem Herrn Skeis unüberlassen sind.
Nein, ich glaube, sie werden es auch dann wieder schaffen. Weil das Problem ist, natürlich, es ist gut, wenn das Stadt einmal ein anständiges Fußballstadion bekommt. Das ist in Ordnung. Aber es ist noch längst kein Allheilmittel. Wegen dem bist du nicht automatisch plötzlich Meister oder ein Spitzenklub. Das ist ja so.
Ich finde es schon noch interessant. In Zürich ist das Stadion, mindestens in meinem Empfinden, emotional so weit weg von der Leuten. Also wenn so etwas in Basel wäre oder Bern oder St. Gallen, vielleicht auch Luzern oder Sion, wäre das irgendwie doch anders. Und in Zürich ist das so weit weg, es hat jetzt ziemlich viele Stimmen wieder dagegen gegeben. Also
ja, also ich denke mir jetzt, wenn du 59% hast, denke es mir jetzt also nicht so schlecht, das Resultat. Und du musst sehen, wir haben jetzt zum Gefühl 10. Mal stimmen wir über das Stadion ab. Also ist gut, ich sage, über Gefühl 10. Mal. Also es ist einfach übertrieben. Und es war das zweite Mal zum genau gleichen Projekt gewesen. Und die Stimmbeteiligung war höher gewesen und die Anzahl von Ja-Stimmen war deutlich höher gewesen als das letzte Mal. Also einen gewissen Rückhalt hat das Stadion. Natürlich hast du recht, dass in Basel oder in Bern oder in St. Gallen vielleicht einen anderen Aufstand würde stattfinden, als jetzt in der Stadt Zürich ist. Das ist so.
Ja, und du hast natürlich gleich auch irgendwie, also jetzt hoffe ich, dass ich richtig liege, aber du hast ein Nein von der SP. Und wenn du eine Nein-Empfehlung hast von der SP in der Stadt Zürich, dann weisst du eigentlich von Anfang an, das wird nicht einfach irgendeine Vorlage durchzubringen. Oder? Jetzt haben sie es zwar glaube ich, an und für sich versprochen, sich eigentlich zu enthalten, haben sich dann dem wieder entzogen. Aber nichtsdestotrotz, also das ist die stärkste Kraft in dieser Stadt. Und wenn sich die gegen ein Projekt stellt und du dich trotzdem durchsetzt, ja, dann hast du eigentlich etwas richtig gemacht. Ich glaube, das darf man dann einmal sagen.
Und wie erstaunlich ist, dass sie ja die SP, die Stadtpartei, sich gegen die Stadtregierung gestellt hat.
Genau.
Oder? Und jetzt hat die Stadtpräsidentin, die SP-Frau Corinne Mauch, gesagt, sie sollen doch bitte jetzt die Niederlage akzeptieren. Mhm. Und das hoffe ich, dass das auch die tun, die jetzt das Gefühl haben, sie können noch juristische Schritte einleiten. Gehen wir zum nächsten Thema, damit wir auch noch dürfen über Fußball reden. Samuel, du bist am Samstag in Sion gewesen. Du hast den grossen Match gesehen vom Guillaume Varro. Du bist völlig beseelt zurückgereist auf Bern, über Bern auf Zürich. Wie war es gewesen an dem Samstagabend im Wallis? Ist jetzt wirklich die Aufbruchstimmung, ist die schon spürbar?
Ja, es ist interessant, aber es ist tatsächlich so, dass mit dem Varro irgendetwas passiert, wo er sich bewegt. Der Typ hat eine Wahnsinns-Aura, mindestens in meinem Empfinden. Man hat das Sion so stark gesehen wie noch nie. Die waren gegen IB so gut gewesen, wie ewig nicht mehr. Und ewig meine ich wirklich, die haben die letzten 15 Meisterschaftsspiele gegen IB verloren. Und jetzt ist der Waro da auf der Tribüne und plötzlich sind die auf Augenhöhe. Und ich war sehr überrascht gewesen. Dann ist der Waro gekommen, schon nach 65 Minuten, obwohl er fast nie trainiert hat. Und schießt nachher in den 84. Minuten fast das Goal. Also es wäre gerade zu viel an Kitsch gewesen. Aber man merkt einfach, dass irgendetwas ist passiert. Der Typ bringt eine gewisse Wärme, gewisse Frohsinn, gewisse Kultur mit. Und das Sion scheint tatsächlich so ein bisschen beseelt zu sein von diesem Typ. Aber das ist natürlich jetzt ein erster Eindruck.
Also ja, ich habe den Match schon gesehen und würde ihn jetzt nicht ganz so euphorisch interpretieren wie du, Samuel, auch die Leistung von Sio. Also ich habe jetzt so unter dem Tramezzani ein gutes organisiertes Sio gesehen, gerade die Schlussphase der letzten Saison. Ja, jetzt da nicht sonderlich viel Neues gesehen. Logisch, sie sind gut gestanden. Das ist das Erste, was ein Trainer kann bewirken kann. Ein neuer Trainer ist die Arbeit gegen Ball. Da kann man relativ schnell etwas machen. Man hat auch hier gesehen, es ist schon sehr kompakt. Ja, sehr kompakt überall auf den Platz schieben. Also wenn sie vorne links angreifen, dann sind mehr oder weniger 9 Spieler. Wenn hinger rücken mehr oder weniger alle zurück. Also das ist alles gut und recht.
Hast du im Finger seine Analyse gesehen?
Die habe ich auch gesehen, ja. Aber ich meine, das ist ja ein Spiel gegen Ball, aber sie müssen dann müssen sie ja dann auch noch Lösungen finden gegen vorne. Das haben sie ab und zu gefunden, jetzt, ich glaube auch nicht gerade gegen ein herausragendes IB. Aber ich wäre jetzt da einfach ein bisschen vorsichtiger mit Interpretationen von dieser Leistung. Es war ein gutes Sio, aber schon so in der Schlussphase vor der letzten Saison war es ein relativ gutes Sio.
Wobei ich sie ja weniger auf den Sport selber beziehe, sondern mehr auf die Gesamtwirkung von diesem Club. Und da hat sich etwas verändert. Ich meine, Constantin als grosser Meister von der Inszenierung weiss schon, wie man es macht. Er holt den Trainer, weil der Spieler Weltmeister war. Er holt jetzt den Waro, wo ein Riesentyp ist. Und urplötzlich steigt die ganze Fallhöhe. Und es ist wieder so das Gefühl im Ball, dass irgendetwas passieren kann. Und die Ungewissheit ist wieder da, so die Lust und die Vorahnung auf etwas Unbestimmtes. Die Fragen, die entstehen, also hat der Weltmeistertrainer grosso Erfolg gehabt? Kommt der Waro, wird es gut, wird es nicht? Gibt es den grossen Knall nach 3 Monaten und er ist weg? Also es ist wieder so ein bisschen, es ist wieder eine Spannung da in einem Club. Und das hat der Konstantin dann natürlich wieder mal grossartig hergekriegt. Mit völlig offenem Ausgang natürlich.
Das macht es ja spannend. Aber du hast natürlich schon recht, der Waro, der hat halt einfach eine Aura. Das merkst du, wenn du den siehst. Ich meine, selbst in dieser Port Doktor, das ist das Kommandozentrum vom Walliser Fußball, am Christian Gansner, der sein Hotel, das ich ja schon als bulgarische Botschaft bezeichnet habe, so abgelebt ist sie. Also nicht gegen bulgarische Botschaften. Aber und wenn er dort hinten rumläuft, du spürst den einfach. Es ist enorm. Klar, er ist 1,92 Meter. Er stellt etwas da rein körperlich, aber man spürt ihn auch sonst. Also er hat natürlich schon, ja, er kann sehr, sehr viel bringen dem FC Sion. Ich glaube, er nimmt sich eben auch nicht wichtiger, als er ist. Er hat einfach eine natürliche Autorität. Oder täuscht das Florin? Du bist auch ein Waroist.
Ich bin ein absoluter Waroist. stehe nicht total dazu. Nein, aber ich frage mich, ob das Konzept, du hast gesagt, Samuel, oder das ist das meiste von der Inszenierung, der Herr Constantin, das hat er ja schon ein paar Mal gemacht. Er hat es auf der Trainerbank gemacht, er hat es auch mit Spielern gemacht, die immer mit ganz grossen Erwartungen dahin gekommen sind. Ich meine, das letzte Beispiel Berami, wo man wahrscheinlich auch ganz viel zutraut hätte oder hat. Ich frage mich, ob das mal wirklich etwas anderes ist. Ob das Konzept das mal tatsächlich funktioniert. Ob ein Waro etwas anderes in den Club reinbringt, als es ein Berami gemacht hat, zum Beispiel. Und der Trainer genau dasselbe, oder? Also das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt.
Das Konzept von dem Club ist ja vornehmlich, dass es kein Konzept gibt.
Aufmerksamkeit, oder?
Genau, Aufmerksamkeit und die Hoffnung, dass irgendetwas eben passieren kann. Und Constantin hält sich dann natürlich immer an der Geschichte fest. Franzose, der Frédéric Merieux, hat der FC Sion im 97 ist das gewesen, zum Meistertitel dirigiert. Im 09 ist der Olivier Monterrubio gekommen, das ist ein Göpsiger geworden. Und mit dem Transfer vom Waro gibt er wie irgendeine Chance, dass irgendetwas passieren kann. Im besten Fall ein Göpsig, im natürlichsten und wahrscheinlichsten Fall wieder nichts, aber es kann etwas passieren und dadurch entsteht irgendein Charme und ein Reiz, wo der Club halt ausmacht.
Was vielleicht auch der Unterschied ist zu anderen Transfers von so alten Stars, die er hat geholt, wie der Berami, wie ein Gekas, wie ein Dumbia. Ich glaube, der Waro hat viel mehr als die Spieler vor ihm. Er hat schon das verbindende Element. Eben, er ist schon ein Star und zieht extrem viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber er kann gleich eben, er ist einer, der mit seiner Art schon das Team kann zusammenbringen kann. Und da sehe ich jetzt die grosse Chance für sie, oder den Waro-Transfer, und auch den grossen Unterschied zu anderen solchen Transfers, die ich schon tätigt. Also, darum ich traue ihm durchaus eine relativ gute Saison zu mit Sio und auch im FC Sio sicher besser als im letzten Jahr.
Ja, wahrscheinlich möglicherweise kann er sich auf den Club einlassen viel besser als die Spieler, die du vorher aufgezählt hast, Dominik, weil er einfach unbedingt und unter jedem Umstand hat in der Schweiz bleiben und weil er einen Manager hat, der ein Walliser ist. Also er weiß, auf was er sich einlässt, wenn er auf Sion geht. Also er kennt den Gastnaden. Also möglicherweise wird ihm das auch der Urschula, Michel Urschula, erklärt haben, was Wallis ist. Also, und ich habe ihn gesehen, du hast es zwar das letzte Mal behauptet, Dominik, er wird sicher mit dem Auto umpendeln in der Schweiz, weil er sehr viel zu berühmt und zu bekannt. Und ich bin am Donnerstag, als ich von Zürich ins Wallis gefahren bin, bin ich zwei Abteile neben dem Waro im Zug gesessen.
Fahrst du Erstklasse oder was?
Den Luxus leiste ich mir. Gut, hätte jetzt auch können sein, dass der Waro Zweiklasse fährt, aber er ist jedenfalls Zug gefahren und er hat also den Zug gefunden. Er weiß, wo der Bahnhof steht. Also es zeigt ja auch, dass er da vielleicht ein völlig unverkrampftes Verhältnis hat zu seiner Bekanntheit. Und möglicherweise ist er halt einfach auch unverkrampft, weil er einfach ganz eine natürliche Autorität hat. Also er muss nichts darstellen, wo er nicht ist. Also er muss nichts spielen.
Und ich glaube schon, dass er sich noch beweisen will. Also, wenn du von den Young Boys weggehst und bei einem kleineren, ein bisschen irren Club dich nochmal versuchst, das machst du nicht einfach so zum Spass. Er macht es wahrscheinlich auch nicht wegen Geld jetzt in der Corona-Zeit. Also vermute ich, der hat noch eine intrinsische Motivation, da etwas zu liefern. Und ein Unterschied finde ich noch interessant, so zu dem letzten grossen Transfer, den der Constantin gemacht hat, mit vielleicht Berami, Gekas, Gattuso, die sind so etwas für etwas Archaisches gestanden, für Kampf, für Widerstand und so. Und jetzt kommt der Waro und Waro steht in einem gewissen Sinn für Party. Und das passt zu Sion, das passt zu einem Land.
Gut, fürs andere hat er jetzt eine Serie Idee.
Genau.
Oder?
Nochmal
für das Archaische.
Jetzt weiss man, jetzt kann man da Fußball schauen. Es wird irgendetwas passieren. Und sehr wahrscheinlich etwas Interessantes.
Ich möchte nicht die Hoffnungen trüben. Oder ich glaube einfach, wenn man es rein empirisch anschaut, hat es bis jetzt auf verschiedenen Ebenen, du hast recht, mit dem Archaischen und mit dem Widerstandskämpfer, aber es hat auf verschiedenen Ebenen nicht funktioniert. Ich meine, wo der Jakin nach Sion geht, der wird mit ähnlich grossen Hoffnungen irgendwie empfangen. Wo der Vicky zurück ist ins Wallis, denkt, oh, jetzt kommt endlich wieder der Raffi zurück.
Aber der Unterschied zum Murat Yakin ist, dass sich der Waro, so schätze ich ihn ein, der ist bereit, sich auf das Wallis einzulassen. Was nicht ganz so einfach ist, gell, du Samuel? Aber er ist bereit, sich auf das Wallis einzulassen. Das hat der Murat nicht gemacht. Mhm. Der Murat hat den Fahrplan vom Wallis auf Zürich sehr gut kennt.
Ja, ja.
Oder?
Und schlussendlich ist es einfach nicht entscheidend, ob es dir gut kommt oder nicht. Die entscheidende Frage ist, kann es gut kommen und es kann gut kommen und daran halten wir sich fest, jetzt. Und wenn es nicht gut kommt, schreiben wir das Kapitel abschreiben und dann kommt der nächste Hoffnungsträger. Das ist ja das Prinzip
Die Wahrscheinlichkeit von dem halte ich einfach für sehr gross. Trotz großer Begeisterung für den Waro.
Aber es ist wenigstens spannend.
Es ist spannend,
Ein Thema, du schaust an. Du nimmst den FC Sion jetzt mal als etwas anderes wahr. Und ich kann jetzt, du hast vorher erklärt, Dominik, du hast ja die Analyse gesehen von Rolf Ringer, ich sage jetzt immer noch Teleclub, obwohl der Sender jetzt sich Blue nennt. Das hat mich schon beeindruckt, wie es also am linken Flügel vorne zu 9. gehen Druck machen. Also das ist nicht einfach irgendeine plumpe italienische Schule, irgendwo einfach mal defensiv hinein reinstehen, sondern man geht wirklich tief in der gegnerischen Platzhälfte go Druck machen. Also das hat mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zeigt vielleicht, dass der Trainer einen Plan hat und dass der vielleicht wirklich etwas bewirken kann dort unten.
siehst in deiner eigenen Sprache, Tommy, vielleicht etwas bewirken. Also das ist so die Sprache von der Hoffnung, wo man im Ballis jetzt hat, dass etwas Gutes könnte passieren. Und darum
geht's. Ja, natürlich, du weißt es ja nicht, aber zumindest ist mal ein Ansatz da, wo du siehst, es könnte etwas passieren. Das
ist auch ein fundamentaler Unterschied, zum Beispiel zum FC Luzern jetzt oder vielleicht zu Lausanne oder vor allem zu Thun so als Paradebeispiel, wo man einfach genau gewusst hat, ja, vielleicht wird die Saison ein bisschen besser, vielleicht wird sie ein bisschen schlechter, aber Ende wird sie irgendwo zwischen Rang 5 und 8. Und jetzt, bis hier ist wieder alles offen.
Ja gut, aber eben, sehr wahrscheinlich wird es auch der gleiche ein SIO dort enden, zwischen Rang 5 und 8. Und ja, wie ich es eben schon einmal schon gesagt habe, es haben wirklich jetzt zweimal sich gut verkauft, gegen IB und in St. Gallen. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon einfacher als Trainer, mal Lösungen finden gegen den Ball. Ich bin auch gespannt, wie sie sich jetzt verkaufen gegen Mannschaften, die ein bisschen anders agieren. Wo sie dann vielleicht auch andere Lösungen mit dem Ball müssen, suchen müssen. Ja, ich wäre jetzt einfach hier relativ... Ja, ich würde es jetzt mal noch ein bisschen abwartend betrachten, aber es ist cool. Ich meine, es ist schön, ist Duaro jetzt dort, geht dort jetzt auch wieder etwas Neues in SIO. Ich meine, so ist der Club eine Bereicherung für die Super League.
Ja, ist immerhin jetzt
Tabelle. Für die farblose, oft farblose Super League.
Es ist immerhin Tabelle letzte mit 0 Goal und einem Punkt. Aber hey, es ist ja spannend. Und ich habe gemerkt, der Gastante genießt das natürlich extrem. Die Aufmerksamkeit, die er wieder hat. Also es ist eine positive Aufmerksamkeit. Und er prognostiziert schon mal 15 Goal, die der Waro schiesst in dieser Saison.
Dass der das will, um nochmal ein Spiel von dem spielen, ist ja klar. Also ich glaube auch, der hat noch etwas in sich. Die Frage ist einfach, ob er wirklich auch kann.
Das körperlich.
Absolut. Ich glaube, das ist das grosse Fragezeichen, wo unabhängig von allem, was er da mitbringt, an Willen, an guter Kultur etc., ob er dann wirklich kann, ich glaube, das weiß er auch selber nicht recht, oder?
Also nein, das weiß er selber nicht, das ist schon klar. Aber er kann natürlich zu einem Katalysator werden für jüngere Spieler, für die anderen Spieler. Also er kann ja coachen. Ich meine, das hat er beim Ensame beispielsweise ja hervorragend gemacht. Und ich glaube nicht, dass der Ensame 32 Goal geschossen hätte, ohne Vorgang.
Das Ding ist ja, es gibt einen Maßstab und der Maßstab ist ja irgendwo durch der FC SIO von den letzten 3 Jahren. Und wenn man sieht, dass da vornehmlich Spieler unterwegs sind, die allein schon mit dem Läufen und sich bewegen haben können, vergiss mit dem Goal schießen, ist der Waro der plötzlich mit 8, 9, 10, 11, 12 Goal schon deutlich besser wahrscheinlich Konkurrenten in den Vorjahren. Also ist jetzt nicht, dass man Wahnsinniges leisten müsste, für positiv aufzufallen im FC SIO.
Du hast noch etwas wollen sagen, Dominik. Wegen Waro und Ensame.
Ja, genau. Eben. Also, das zeigt ja eben, das meine ich auch ein bisschen, das Verbindende. Oder? Eben, hat Ensame nie eigentlich gross als Konkurrent angeschaut, sondern irgendwie auch als Partner im Sturm. Und die eigentlich bis zuletzt ein gutes Verhältnis gehabt, obwohl sie eben wirklich zu Konkurrenten sind worden. Und Ensame eben eigentlich auch vor der Sonne ist gestanden. Aber Bibe war recht klar, auch schnell klar gewesen, ja. Eben, ich habe mal mit dem Cherry Suan über das geredet. Er hat gesagt, ja, Duaro ist 36, wie viele Matches hat er gemacht? Letztes Jahr, wie oft war er da gewesen, oder? Und da wäre ich auch beim Florin für einen Verteidiger vielleicht, je nachdem auf einer Position, macht das Alter vielleicht noch ein bisschen weniger der Unterschied, oder? Aber jetzt hier ein Jahr, wo er wirklich oft verletzt war, er ist 36, ist ein sehr hohes Alter für einen Fußballer, wenn er nicht gerade Goalie ist. Also da sind halt die Zweifel berechtigt. Und der kann ihm vielleicht auch nicht mehr so helfen, dieser Mannschaft, wenn er halt gleich immer wieder beim Physio ist, in Therapie und so weiter. Der ist mir dann gleich nicht so nahe in Garderobe. Kann man gar nicht so sein, wie er, dass er den Einfluss könnte ausüben.
Ja, hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, letzte Saison 733 Minuten gespielt in der Meisterschaft und ein paar verquetschte im Göpp. Also es ist nicht wahnsinnig viel, das ist richtig, aber... Hoffen wir, es käme gut für den FC Sion.
Aber auch wenn das wir jetzt hier schon längere Zeit über ihn diskutieren, hat der Gostantin sein Ziel schon erreicht. Und der FC Sion ist wieder in der Munde der Deutschschweiz.
Ja, das ist schon gut. Gehen wir zum FC Basel. Auch der ist in aller Munde das Lieblingsthema vom Samuel. Was hast du so am FC Basel für einen Narren gefressen, wenn man es so salopp sagen kann.
Es ist einfach hochinteressant, was da alles passiert. Jetzt ist der Sforza da, eher überraschend Trainer geworden. Europa hat gut gestartet, in der Meisterschaft nicht. Und jetzt kommt der Moment gegen Servette, wo das Spiel ein bisschen schlecht läuft, wo es fragwürdige Schiedsrichter Entscheid gibt und dann vergisst er sich so ein bisschen nach dem Match und wettert gegen den Schiri. Und jetzt kann man so den Vergleich herziehen zu der Ära Häusler Heitz, wo immer noch so der grosse Maßstab ist, mit 8 Meistertiteln in Folge. Und da ist die Weisung an einen Trainer ist immer so unklar gewesen. Es wird nicht gegen den Schiri gehetzt. Und das zeigt auch so ein bisschen, es ist eine Nivellierung nach unten passiert, ganz klar. Und jetzt ist der Sforza da und man ist so, ja, es ist so ein bisschen. Man wettert jetzt gegen den Schiri, man fühlt sich so ein bisschen ungerecht behandelt. Man spielt zwar ein Weile zu 10 gegen Servet, aber man hat keine Chance mehr am Schluss. Also so die Aura FCB, die Widerstandskraft, die der Club hatte, es scheint alles irgendwie weg zu sein. Es ist nur noch alles so ein bisschen komisch und irr. Und,
wir dürfen nichts mehr sagen gegen den Schiedsrichter. Wenn er Fehler, also so komische Entscheid trifft, wie er das gestern gemacht hat.
Ich finde, der Schiri sollte kein Thema sein.
Gut, ja, ich meine, das ist eigentlich fast überall, das ist vielleicht auch eine von der grössten Qualitäten von Seoane, dass er sich wirklich nie gegen Schiri äussert oder nie negativ über
Schiri. Okay, ich muss aber kurz intervenieren, wir haben jetzt 3-2 Jahre in Folge fast nur gewonnen, der ist ja nicht unbedingt...
Nein, aber ich finde, er hat schon 1-2 Mal wirklich eine Möglichkeit gehabt, hat es nicht gemacht, aber es soll jetzt hier auch nicht mehr um Seoane gehen und um Ibe. Der Schiri, ich meine, das Problem ist in diesem Fall jetzt bei Basel, ich meine, es ist ärgerlich, den Penalty dort zu bekommen, aber leider ist die Regeln. Und ich finde, wir müssten mal über die Regeln diskutieren, die ja 2019 geändert worden ist und noch viel schlimmer ist als vorher. Ich glaube, das ist wirklich das Problem. Und das hat auch nichts mit dem Videoschiedsrichter zu tun. Das ist einfach die blöde Regel, so muss man sie formulieren, dass jeder Ball, der mehr oder weniger einen Tang springt oder einen Arm, gibt Hände. Ich meine, wie jeder Mensch, der aufspringen will, braucht seine Arme dazu. Das ist für mich eine natürliche Bewegung. Genauso blöd ist es eigentlich auch gewesen, dass das Goal von Ibe nicht lassen zählen. Ich meine, der Ball wird abgelenkt, 1 Meter vor dem Fasnacht, der geht im leichten Arm. Das hat jetzt wirklich nichts mit Ibe zu tun. Ich finde, die Regeln in England, hat man sich das Wochenende fürchterlich darüber aufgeregt. Roy Hodgson, den ich ja noch so einigermaßen als vernünftig einschätzen, hat gegen die Regeln gewettert. Also das ist, glaube ich, das grosse Problem. Und da verstehe ich einerseits der Ärger, aber leider ist es eigentlich vom Sforza, aber es ist mehr oder weniger die Auslegung von dieser blöden Regel gewesen.
Nur eine kleine Klammer bemerken, also der Roy Hodgson kann ein ziemlicher Amok sein. Also er hat dann also den Slang von einem englischen Doc-Arbeiter drauf und ist also gefürchtet für seine Tobsuchtsanfälle.
Gut, also aber auch Steve Bruce, der Trainer von Newcastle, die kommen im 97. zum Ausgleich gegen Tottenham wegen einem Hands, wo der sagt, das ist völlig absurd, die Regeln mittlerweile. Oder? Also, und sie wird zum Teil so ausgelegt und zum Teil so, also es hat nicht mal mehr Klarheit geschaffen als vorher, wo sie ja immer so Interpretationsspielraum hat gegeben. Also ich finde, das ist das grosse Problem.
Also um deine Frage noch zu beantworten, Thomas, darf man nichts mehr gegen den Schiedsrichter sagen? Also darf man die Diskussion nicht führen? Ich finde schon, man darf eine Schiedsrichterdiskussion führen, selbstverständlich. Bin ich nicht ganz gleicher Meinung. Man kann über Schiedsrichterentscheid diskutieren. Ich finde, man darf das nicht in dieser Art machen, wie es der Chiriakos Sforza jetzt gemacht hat. Das ist für mich eine Überskandalisierung von dem, was jetzt da stattgefunden hat. Das sind durchaus Entscheide gewesen, wo man darüber diskutieren kann, aber nicht in dieser Art. Also quasi Unfairness irgendwie anzuprangern, das nicht können zu akzeptieren. Die Temperatur ist einfach zu hoch.
Also mit der Unfairness hat er ja dem Schiedsrichter die Unparteilichkeit abgesprochen. Das ist wie ein Schritt zu weit.
Also das finde ich eigentlich ein Tabu. Du kannst in dem Moment, wo du das machst, was du jetzt sagst, Samuel, nämlich am Schiedsrichter Unparteilichkeit absprechen, dann bist du also 3 Schritte über das Ziel ausgeschossen. Und die Entscheidungen, die sind, über die kann man diskutieren, also tatsächlich, aber man muss es vielleicht in einer ruhigeren Art machen als beide, also mit dem Frey zusammen. Die haben beide einfach überbissen.
Und vor allem als Schiri Sforza gibt es doch noch so ein bisschen die Frage, was ist mein Rahmen, wer bin ich als Person, wo stehe ich gerade? Und er ist jetzt bei Basel angefangen, hat eine neue Chance bekommen in der Super League und jetzt würde ich einfach mal ein bisschen ruhig sein und arbeiten und auf dem Platz zeigen, was ich drauf habe oder über meine Mannschaft zeigen, was ich als Trainer drauf habe und einfach ein bisschen schnauzetief, sagt man im Militär.
Schnauzetief? Bist du ein Militärfreund? Nein, also ich finde, nur schnell, Thomas, der Contini hat es ein bisschen eleganter gelöst. Ich meine, der hat auch Grund zum Ärger über die Schiedsrichter. Der hat einfach gesagt, am Schluss, ja, die Saison geht lang und die Schiedsrichter haben sicher auch noch Steigerungspotenzial.
Ja, sie können noch besser werden, das hat er elegant gesagt. Aber wenn jetzt das stimmt, was das Forza nach dem Match erzählt hat, als er in der Kabine ist und dass ihm dort gesagt wurde, ist die Wahrheit, habe ich auf Hands entschieden, weil der Ball ist ja noch an den linken Arm gegangen vom Spieler. Wenn das stimmt, dabei war es der rechte Arm gewesen, dann könnte ich jetzt den Ärger vom Forza noch verstehen.
Aber das ist doch ein Versprecher. Also, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Also, das kann nicht der Punkt sein.
Oder die linke Seite von Perspektive Ball aus. Aber also, ja, das ist ein bisschen komisch.
Gut, aber das ist seine
Argument. Der Arm hat nicht mehr links. Ich glaube, der bleibt rechts. Also, auf vielen Perspektiven auch immer. Es bleibt der rechte.
Linke Seite.
Ich spiele das Teufelsadvokat, aber ich probiere das vorzuhören zu verstehen, oder? Einfach damit ihr kontern könnt. Natürlich ist es kein Skandal gewesen, was passiert ist. Und natürlich hast du völlig recht, Dominik, dass die Handspielregeln ein absoluter, ich sage es bewusst, so ein absoluter Schwachsinn ist und dass das kein Mensch mehr kann verstehen. Oder ich meine, der Fasnacht, der Böhle, der kommt im... Er macht ja nichts mit dem Böhle. Er macht keine aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball. Der Ball berührt ihn zufälligerweise. Und dann gibt es ein Goal. Und dass das annulliert wird, das ist eine absolut blödsinnige Regelung von der FIFA. Wie sie auch müssten mal entscheiden, was ist wirklich, dass sie einfach ganz einfach sollen entscheiden, wenn es um ein Vergehen geht, wo man einen Penalty drehen oder nicht. Ist es eine Absicht oder ist es keine Absicht? Das ist doch, ich finde, das ist doch relativ leicht zu entscheiden.
Das Problem war ja, vorher hat man ja auch immer die Diskussionen gehabt, oder? Und da hat man gemeint, ja, jetzt schaffen wir wirklich Klarheit in dem, dass man eigentlich alles, jeder Ball, der Arm geht, mehr oder weniger, egal von wie nahe und so weiter. Klar, die Regeln sind noch ein bisschen anders formuliert, aber grundsätzlich ist es mittlerweile fast so, es gibt einfach eine Penalty. Und das Problem ist, es ist nicht besser geworden. Es ist irgendwie völlig unverständlich. Es hat irgendwie nichts mehr damit zu tun, was Fußball ist, weil da kann man sich eigentlich als Verteidiger kann man im Strafraum mehr oder weniger nicht mehr in einen Zweikampf gehen. Ich meine, eben aufspringen, die Fasnacht macht gar nichts, der Ball geht dran, der ist einfach Hände. Und mittlerweile muss man sagen, da haben wir viel lieber wie vor zwei Jahren, vielleicht ab und zu noch eine Diskussion, ist es jetzt Absicht oder nicht. Aber zumindest dort hat es in vielen Fällen verhebt, das hat zu Vernunftentscheiden geführt und jetzt ist es eigentlich wirklich nur noch Blödsinn.
Nein, ich meine, der macht ja keine unnatürliche Bewegung, der Basler Spieler.
Ja, nein, der kumpelt auf. Und zum Aufkumpeln braucht man doch
die Arme. Trifft, wie will man aufkumpeln? Ist einen halben Meter.
Nein, also wirklich.
Also ist echt, Dominik, das Problem ist, dass wir natürlich dass auch der Giri das relativ schnell auf eine Fahrdiskussion bringen. Und das ist sie nicht. Oder? Es ist ein Regelproblem und nicht ein Fahrproblem. Aber eben bringt es natürlich auch auf das. Oder zwei verschiedene Szenen. Einmal sagt der Fahr das, einmal sagt er gar nichts.
Ja, er hat sich, glaube ich, schon darüber
das Ganze ja nur noch, oder?
Genau, er hat sich, glaube ich, auch darüber aufgeregt, dass er einmal geht schauen. Der Schiri und einmal nicht, aber am einen Ort haben sie echt gesagt, ja, hat ihm der Wahre ins Ohr gesagt, das ist klar, es ist eine Penalty, weil es halt mit den neuen Regeln eine Penalty ist. Und beim anderen Ort ist es halt vielleicht noch ein bisschen Interpretationsspielraum, aber es war ja dann auch der richtige Entscheid beim aberkannten Goal.
Aber dort regt er sich natürlich darüber auf, dass der Schiedsrichter eine freie Sicht hat auf die Aktion, etwa 2 Meter oder 3 Meter davor wegsteht und das laufen lässt und der Wahre überstimmt ihn. Das ist ihm das Wort zu seinen Ärger.
Aber wenn ich unsere Perspektive an FC Basel, wo ja noch gerne ein Grossclub sein will, Primus noch in dieser Liga, dann müsste ich doch irgendwie zum Schluss kommen, dass ich mich nicht mit solchen Sachen beschäftige, dass ich über dem stehe, dass ich eine Klasse an den Tag lege, die ich über Jahre an den Tag gelegt habe und sage, hey, ich habe einen sehr schlechten Match gemacht gegen Servette, sehr viel Selbstverschulden dabei gewesen und ich nehme das mit und versuche es nächste Woche besser zu machen. Weil der Schiri ist Luft, das lernt man als allererstes bei den Junioren E oder sogar F. Und wenn man eine gewisse Klasse hat, wenn man eine Größe hat und wenn man bei sich selber ist, absolut, dann sollte der Schiri kein Thema sein.
Dann
auch in der Emotion nicht.
Dann zeigt das, dass der Druck halt relativ gross ist, weil man nicht unbedingt einen Wahnsinnstart angelegt hat mit 2 Spielen, 1 Punkt. Du nichts, Florin.
Absolut. Also ich bin völlig bei dir, Samuel. Das, ich glaube auch, wenn du über eine gewisse Souveränität verfügst, über Klasse hast du genannt, dann kann man über das hinweggehen. Momentan können sie es ganz offensichtlich nicht, was im Umkehrschluss heisst, es fehlt noch Souveränität und es fehlt noch eine Klasse. Das ist ganz einfach.
Aber es ist ja nicht spezielle Erkenntnis, wenn man die ganze Geschichte jetzt rund um den FC Basel anschaut, wo jetzt läuft. Also es muss doch irgendwo, muss ja das, mit, das muss ja alles mitspielen, was da rund um den Verein läuft, wie es da kocht, wie es brodelt. Also das lässt auch der Giri Sforza nicht kühl, obwohl er ja behauptet, es sei alles super dort.
Und, genau, er konzentriert sich auf den Sport und beschäftigt sich nach der, der Niederlage gegen Servet mit dem Giri. Das ist ja paradox. Also.
Ja, man muss jetzt schon sagen, er hat es also relativ kurz gebraucht, um quasi in das Fahrwasser zu geraten. Oder? Nachdem er irgendwie seine Gelassenheit relativ demonstrativ eigentlich zur Schau getragen hat die ganze Zeit, wo er gekommen ist und was ihn alles interessiert und was ihn nicht interessiert. Und jetzt hat er genau eigentlich zwei Meisterschaftsspiele gebraucht und rutscht jetzt irgendwo rein, wo ihm wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut tut. Wo ich ihm
möglicherweise ist er halt immer noch zuviel. Ich meine auch das Coaching von ihm an der Seitenlinie, das ist ja derart exzessiv. Ich meine, das ist in Weil, ist das für mich okay, wenn du eine Ausbildungsmannschaft hast, wirklich in der Challenge League bist und alles zusammen, aber beim grossen FC Basel derart coachen, wenn das nur eine kleine Buben wären. Das verwundert mich auch ein bisschen, ganz ehrlich gesagt.
Ja, wir haben ja schon mal über das diskutiert, oder? Ich glaube einfach, vielleicht hat es mit dem zu tun, was du sagst, mit Weil. Ich habe das Gefühl, das ist seine Art. Schon früher war es.
Ja, man muss ja auch sagen, also es gibt auch grosse Trainer, die ähnlich mitcoachen. Also jetzt zum Beispiel der Antonio Conte, der jetzt bei Inter ist, also der tut auch alles mitkommentieren und jedes Pressing sagt er dem Spieler, woher er laufen soll. Und der hat es ziemlich weit gebracht als Trainer. Also,
Entschuldigung, der Ludovic Nagne, oder? Um die grossen Trainer noch zu komplettieren.
Grosso bis ja euch. Aber geht es nicht auch so ein bisschen um Deutungshoheit, um euch in einem gewissen Sinn über Arbeitsbeschaffung? Also der Giri muss doch jetzt mal beweisen, mich braucht sie überhaupt. Als Trainer?
Gut, das braucht es ja per se. Also das ist ja...
Okay, ja.
Das glaube ich nicht, dass er das jetzt zwingen muss belegen. Ich muss es allen zeigen, dass ich... Es ist möglicherweise einfach... Er ist ja so, das ist klar. Oder? Aber ein bisschen in sich zurücknehmen würde ihm möglicherweise auch nicht schaden.
Ist das ein Stück wie eine Verunsicherung? Dass wenn du so Leute musst sein?
Das wäre jetzt wahrscheinlich eine Frage an Freude, aber ich weiss es wirklich nicht.
Also... Und ich glaube, er hat sich jetzt in diesem Fall auch geschadet, weil er bringt jetzt die Diskussion nach dieser Niederlage auf sich. Und Hankrum muss man sagen, man kann eigentlich dort verlieren in Genf. Also es ist jetzt nicht so, dass die in der letzten Saison nicht andere Mannschaften daheim haben geschlagen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend gewesen, dass Basel dort Punkte abgibt. Da können ja auch andere Mannschaften Punkte abgeben, IB auch.
Basel hat das ja auch schon vorgemacht, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, voll vom Werf, Van der Werf, ja, also da kann eigentlich das Forza nichts dafür, er kann nichts dafür für einen Foulpass, der vorher passiert und dann spielen sie lange Unterzahl und ist sicher keine gute Leistung gewesen, aber jetzt tut er natürlich mit dem Ausrasten mehr oder weniger oder mit dieser unsouveränen Reaktion auf die Niederlage, da tut er ja eigentlich auch den Fokus auf sich richten, wo man muss sagen, ja gut, da wären vielleicht andere Spieler dran schuldig gewesen an dieser Niederlage.
Wobei der Fabian Frey genau die gleiche Kerbe reinhaut. Und das ist ja nicht der unwichtigste Spieler in dieser Mannschaft.
Aber da zeigt sich ja schon ein Stück weit, dass sich der FCB als eine Art Durchschnitts- oder Mittelfeldklub in der Schweiz etabliert hat. Dass wir schon die Sprachregelung haben, dass man in Genf kann verlieren kann. Also bei Häusler Heitz hätte man in Genf nicht verlieren können, soweit ich mich erinnere.
Wobei jetzt vorher sagt, er verliere ja gern, wortwörtlich, er verliere gern. Wenn der Gegner besser sei.
Was er natürlich unbestritten war, eigentlich, oder?
Ja.
Der Gegner ist, man hätte es auch ganz auf dieser Ebene können abhandeln, die ganze Diskussion. Und dann wäre wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel passiert.
Ja, einfach eingestanden, der Gegner ist heute besser gewesen, jetzt gehe ich heim und schäme mich mal den Abend lang. Also.
Ja, Basel wäre möglicherweise, oder muss anders fragen, hat. Was haben das Gefühl? Was macht das eigentlich mit dem Verein, wenn das noch lange so weitergeht? Was jetzt seit Wochen, fast Monaten, man kann es auch als Kesseltreiben bezeichnen. Was macht das mit dem Verein? Was hast du das Gefühl, Florin? Du beschäftigst dich ja auch aus der Distanz mit dem FCB intensiver.
Ja. Ich glaube einfach nicht, dass du ohne einen relativ harten Bruch aus dieser ganzen Situation rauskommst. Ich glaube, da ist so viel verkesselt worden in den letzten Monaten, dass es eine Art von Befreiungsschlag braucht. Ja, und wo sind wir dort? Da sind wir natürlich klar bei den Besitzverhältnissen und im Präsidium. Jetzt sage ich nicht, dass der Herr Burgen seinen Verein muss verkaufen muss, aber du musst irgendwo ein gewisses Entgegenkommen signalisieren, zumindest was jetzt was das Präsidium anbelangt, wo den Verein betrifft, beispielsweise. Und wenn das nur ein symbolischer Akt ist, dass man sagt, okay, ich stehe dort mal zurück, ich gebe euch quasi den Präsidentensitz wieder quasi im Verein zurück, wo nicht anders machen soll, nicht ich, Bernhard Burgener. Aber es braucht irgendwie mehr, als was bis jetzt passiert ist. Das dünkt mich irgendwie klar.
Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, der Spitzenfußball funktioniert ja sehr über vor allem Resultat. Und jetzt mal angenommen, der Giri, das Forza hat einen Wahnsinnsstart gehabt mit irgendwie 5 Siegen in Folge und Basel geht dir voran. Es wäre wieder so anders.
Aber jetzt wäre irgendeiner ein Match gekommen, wo sie nicht gut hätten gespielt, Unruhe wäre gekommen. Und also in dieser Konstellation, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, kannst du nicht über längere Zeit erfolgreich sein. Weil irgendeiner kommt eben der Stolperstein und dann sollte man dann probieren, wieder weiterzugehen und so weiter. Und in einem Verein, wo so Unruhe herrscht, hast du eben dann immer wieder die Probleme von außen. Und das, meiner Meinung nach, also das hat man ja wirklich auch in Bern relativ lang gesehen, verhindert es einfach ein erfolgreiches Sein über eine längere Zeitdauer. Und das braucht es halt, wenn man um einen Titel spielen
will. Das ist absolut richtig. Ich meine, Basel hat ja keine schlechte letzte Saison gespielt. Ich meine, immerhin Europa League Viertelfinale.
Und Göpfinal
ist ja nicht so gewesen, dass jetzt dort masslos unterlegen gewesen wären und eben nicht hätte können gewinnen. Also darum glaube ich auch, dass ein sportlicher Erfolg kann vielleicht mal so ein bisschen wie eine Wimperntusche sein und etwas überdecken. Aber auf die ganz grossen Probleme müssen ganz anders gelöst werden.
Das glaube ich auch. Es ist nicht eine Frage vom Sport, von sportlichem Misserfolg. Der sportliche Erfolg ist kleiner geworden, das ist unzweifelhaft so. Aber das ist nicht der Punkt von dieser grossen Empörung, die es um die Vereinsführung herum gibt, sondern es geht um ganz andere Sachen. Und dort glaube ich auch unterliegt der Präsident Burgener haben einen Trugschluss, wenn er meint, wie er auch bei der Vorstellung von Giri Sforza gesagt hat, mit einem Meistertitel sei dann alles wieder gut. Also A, wirst du in dieser Konstellation nicht Meister werden, mit einiger Sicherheit. Und B, glaube ich nicht, dass das die fundamentalen Punkte sind, die in dem Club ins Wanken gekommen sind, in den letzten Monaten, sondern wir reden von ganz anderen Sachen. Und die machst du nicht nur in Anführungszeichen mit sportlichem Erfolg wett.
Aber was sagt das, wenn die Aktion einstehen für den FCB, wenn da zwei bekannte lokale Politikerinnen sich auch engagieren und sich mit ihrer Unterschrift dazu äußern, dass der Verein, man redet immer vom Verein, einen anderen Besitzer sollte haben, ist das zulässig? Sagt das einfach, was der Club für eine Bedeutung hat in dieser Stadt? Was denkt ihr?
Ich glaube, die Basler und Baslerinnen, die Aktion einstehen für FCB unterschrieben haben und sich da engagieren, wollen vor allem, dass mit dem Kulturgut FCB, was es ja sicher ist in der Stadt, nicht so unsensibel umgegangen wird wie bis jetzt und vielleicht sogar lieblos umgegangen wird wie bis jetzt. Ich glaube, Misserfolg kann man akzeptieren. Wie heisst es in Basel? Erfolg ist nicht alles im Leben. Aber wenn man sieht, dass so naiv und amateurhaft geschafft wird in der Vierung, das ist schwer zu verdauen, glaube ich.
Aber das wäre das Gleiche, wenn Frau Mauch in Zürich würde sagen, ja, Canepa muss weg.
Wobei ja die Forderung in dem Sinn, der Herr Burgener muss weg,
ja, natürlich, so sie beziehen sich auf den Verein. Ist, sie beziehen sich genau. Auf den Verein. Natürlich genau. Ist mein Bild ein bisschen schief mit der Frau Mauch und Angela Canepa, das ist klar. Weil es geht ja nicht um den Besitz, den sie enteignen wollen, sondern sie möchten einfach im Verein, der 25% Anteil hat an der FCB-Holding, wenn sie eine Stimme haben, wenn sie den Vorsitz haben. Klar, das Spiel ist ein bisschen schief, aber es wäre ja gleich, wie wenn sich eine führende Zürcher Politikerin würde einmischen in Belang vom FCZ oder von GC.
Aber auch in Zürich interessiert das ja niemand, der FCZ, eben so das Gefühl man ist.
Vor allem hat man halt da noch...
Kann ein Wallis nicht so laut sagen.
Vor allem hat man noch einen zweiten Club in Zürich, also das würde ja nicht so gut ankommen. Nein, ich glaube, der Burgener müsste eigentlich wirklich den Weg frei machen, aber er wollte ja den Club nicht verkaufen. Das hat er schon ein paar Mal klar gemacht. Und der müsste ja theoretisch völlig in den Hintergrund treten. Und dann müsste dort eine neue, starke Figur, aber die irgendwie auch gewisse Unabhängigkeit hat, gewisse, ja, ein bisschen freier könnte arbeiten, weniger im Einflussbereich vom Verwaltungsrat steht. Vielleicht so, nur so, glaube ich, wenn sich der Burgner völlig zurücknehmen würde, ja, hat der FCB eine neue Chance.
Lustigerweise war ja das, was er eigentlich bei seinem Amtsantritt angekündigt hat. Ich bin im Hintergrund und installiere ganz vorne jemanden, eine riesen Nummer. Es ist dann der Jean-Paul Bricker gekommen.
Entschuldigung. Also, ja, der Jean-Paul hat immer am Freitag heim müssen wegen dem Heimweh, das ist mir auch
nicht gegangen. Das haben wir natürlich alle verständlich. Nein, ich sage nur, aber das ist an und für sich.
Du kannst schon Meldung an und heim,
oder? Genau, aber er hat ja...
Und er hat es natürlich überhaupt nicht genau. Gesagt. Also seine Art von zu sagen, ich operiere da nur im Hintergrund, stimmt in Tat und Wahrheit nicht.
Aber wie schwierig ist es denn, dass so die Altstarren, die jetzt nicht mehr in verantwortungsvoller Funktion sind, wie Alex Frey und Marco Streller, dass die wahrscheinlich hindurch gleich auch gewisse Stimmung gemacht haben oder machen. Dass sie natürlich ihre Unzufriedenheit auch permanent ins Alltagsleben reinsickern.
Also, ja, also das ist sicher ein Problem. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich das aus der Distanz beobachte. Was ist eigentlich so mit Valentin Stocker und Fabian Frey? Die sind zurückgekommen zum FCB, spielen da so immer ein bisschen mässig, habe ich das Gefühl, jetzt in der letzten Zeit, letzten Saison. Mit ihnen als Führungsfiguren hat der FCB auch die Mitte Vormachtstellung verloren oder mindestens nicht wieder zurückholen können. Und jetzt Stocker kokettiert so ein bisschen oder Ladler kokettieren mit einem Wechsel zu Luzern. Vom Frey kehrt man relativ wenig, es hat die Probleme mit dem Koller gegeben. Wieso die eigentlich die zwei Führungsfiguren nicht mal einstehen? Für den FCB, für die Vierung, die es jetzt einfach gibt, wohl oder übel. Aber von diesen zwei kehrt man eigentlich relativ wenig. Und ich frage mich schon, wie stehen Sie genau jetzt zu dem Club, zu der Clubvierung? Wie sehen Sie Ihre Rolle? Weil, also
aber das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt für die Zerstrittenheit oder für die Spannungen zwischen Führung und Mannschaft. Die hat sich ja gezeigt, in der Corona-Zeit mit den Lohndiskussionen müssen Spieler reduzieren oder nicht. Und ich meine, der Stocker hat jetzt relativ, wie soll ich sagen, sehr, sehr laut geschwiegen. Und durch das hat er einen neuen Vertrag bekommen. Ich meine, dass er kokettiert mit dem FC Luzern. Und was ist die Reaktion vom FCB? Er gibt ihm einen Vertrag, weil er muss die Leute ruhig halten.
Also
ist ja
es ist ein bisschen lächerlich.
Es ist lächerlich, das kann man so sehen, denke ich auch. Aber es war wirkungsvoll. Mhm. Oder? Sonst hätte doch der Burgener reagiert auf die Stimmung. Sonst hätte er nicht mit dem Stocker, mit dem Taulan Chaka und verlängert und den Ricky van Wolfswinkel retour geholt.
Es war ja lustig. Es war mal in der BZ Basel berichtet, dass die ganzen FCB-Spieler jetzt aber unzufrieden sind mit der Vierung und sich neue Vereine suchen und wegwählen. Aber ich glaube, ein Stück von der Wahrheit ist auch, dass die FCB-Spieler einfach niemand will. Also wo kann ein Taulan Chaka, Fabian Frey, Valentin Stocker, wo können die her? Für den Lohn, für den Status, für die Lebensqualität? Also die finden doch einfach nie eine Verwaltung irgendwo im Club. Und dann kokettiert man so ein bisschen mit dem FC Luzern und der FCB-Club kriegt gerade Angst. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Ja.
Darf ich noch schnell wegen der Alt-Internationalen, wo du gesagt hast, Streller, Frey. Ich finde natürlich schon auch, also dort liegt ein Teil des Problems. Weil ich glaube, wir wissen alle, dass das Powerplay gemacht wird von dieser Seite. Leider nur immer aus dem Schützengraben raus. Nicht quasi öffentlich. Und wenn es einen Punkt gibt, unabhängig davon, ob sie recht haben mit ihrer Kritik, Streller, Frey, Degen, wenn ich etwas kritisiere, dann ist es eigentlich das, dass sie sich nicht outen, nicht anstehen und irgendwann mal ganz klar etwas auf den Tisch legen und sagen, schaut, das ist das Problem aus unserer Sicht beim FC Basel. Sondern dass das alles subkutan hinten rumläuft, da werden Medien instrumentalisiert, man wird gefüttert, man wird da quasi in ein Spiel hineingezogen, ohne dass das irgendwann einmal offen auf dem Tisch liegt und eine Diskussion darüber könnte führen. Und das ist der Vorwurf, den ich jetzt irgendwie an die Konsorten machen würde. Vom Inhalt von der Kritik haben wir damit gar noch nichts gesagt, aber von der Art und Weise, wie man mit dem Problem umgeht. Und da sind sie ein Störfaktor mitunter drin, das ist ja so.
Mhm. Absolut. Also Alex Frey, ich finde, eine schlechte Figur gemacht bei dem Abschied. Und nachher bei der Präsentation in Wiel, wo er sagt, er würde den Club nie öffentlich kritisieren. Aber in einem Abschiedskommuniqué, das öffentlich ist worden, steht drin irgendwas von Wert, wo er nicht mehr teilen kann. So, es ist ein bisschen undurchsichtig.
In Bern kann man schmunzeln, gell? Im Moment.
Ja, aber es ist so ein bisschen beides, wie ich schon manchmal schon gesagt habe. Es ist so ein bisschen irgendwie ein Schmunzeln, aber irgendwie auch ein gewisses Entsetzen irgendwie über den Niedergang. Und das Lustige war ja wirklich, der Burgner, eigentlich, wo er kam, die Idee war ja nicht schlecht mit den Basler. Mit all mit diesen Figuren. Aber eben zum Beispiel ein Strehler an sich ist auf dieser Position als Sportchef, ist er einfach als ehemaliger Spieler, gerade in die grosse Rolle, ist halt auch überfordert gewesen. Und irgendwie der Grundgedanke, wo das alles hat angefangen, 2017, war vielleicht nicht schlecht gewesen. Die Leute waren ja sehr wahrscheinlich die Falschen gewesen. Und seitdem, ja, ist es jetzt irgendein Wursteln, das man euch macht. Oder? Man ist ziemlich weg von dem, was man mal wollte sein.
Absolut. Und lustig ist auch, man ist so umgeübt in einem Chaos. Also jetzt werden irgendwelche eben Petitionen gestartet und Webseiten aufgezogen. Man wehrt sich so ein bisschen. Die Allstar wissen nicht genau, wie man sich so äussern soll. Burgener weiss sowieso nicht, wie man sich so äussern soll. Das ist einfach fehlende Übung mit Chaos. Und das ist ja der Unterschied zum FC Sion, wo alle total vertraut sind mit dem permanenten Durcheinander und wieder fragen müssen, in die nächste Saison gehen. Und,
Wobei geübt im Chaos ist ja eh nur eine in der Schweiz.
Und das war?
Ja, dein Freund Gastadel, der Wallis, der müsste eigentlich im Prinzip, eigentlich müsste Burgen mal den Gastadel
engagieren
als Berater.
Hey, du, und ich denke, Gastadel ist ja, seine grosse Stärke ist ja, dass es einfach kein Kommunikationsmissverständnis gibt, weil einfach ein Mensch hat in dem Club zu sagen und alle anderen nicht. Und beim FCB weiss man es einfach auch wieder nicht, wer alles ein bisschen mitredet. Und das ist noch der Carli und das ist noch der Heri und das sind die Allstars und ein riesen Durcheinander.
Also Constantin, seine Vereinsführung wirkt im Vergleich zum FC Passau schon fast vernünftig. Also
muss stringent, sagen.
Stringent, ja.
Ja, natürlich. Nein, das ist natürlich der Punkt. Dort weiss man, wer es sagen hat. In Basel wüsste man es eigentlich auch, was das der Burgener ist, aber natürlich extrem untalentiert, alles, was Kommunikation betrifft, kann man glaube ich so sagen. Und was du eben vorher gesagt hast, Florin, das ist natürlich eben das, die permanenten Störmanöver von Altinternationalen, die helfen der ganzen Problematik natürlich auch nicht. Oder? Das ist kein offener Dialog. Das ist das Problem. Darum kommen wir jetzt noch zum FC Zürich, weil dort ist alles klar. Wir haben einen neuen Liebling irgendwie da kreiert, der Lasse Sobich. Ist jetzt der so gut, Florin? Du bist am Samstag, hast du dich mit Zipfelmützen und Winterjacken in letzter Runde aufgemacht. Ist der Lasse Sobich so gut?
Ja, ich finde, das ist, also ob er so gut ist, wird sich noch zeigen, aber er tut dieser Mannschaft sicher gut, von seiner Ausstrahlung her. Von
also
seiner
ist das so wie, zu, wenn ich dazwischen ja. gehe, ist das so wie der Waro im Wallis? Nein, als Typ, weißt du nicht, er ist noch ein bisschen grösser.
Das kann ich zu wenig beurteilen. Ich meine wirklich mehr, wie er als Typ ist, das weiss ich zu wenig, aber was er für eine Wirkung und eine Präsenz auf dem Platz hat, glaube ich, dass das am FCZ in der letzten Zeit eigentlich immer gefehlt hat, wahrscheinlich sogar seit Hanu Tihins Zeiten, so über jetzt gerade, ich sage nicht, er wächst in diese Rollen rein, aber er hat von seiner Ausstrahlung her hat er etwas. Ich glaube nicht, dass er schon auf seinem absoluten Zenit ist, was er kann spielen, aber er hat eine Nüchternheit, wo dem Club gut tut. Er hat eine physische Präsenz, wo dieser Mannschaft gut tut. Also ich halte bis jetzt relativ viel von dem Transfer, das muss ich sagen.
Für das, dass sich der FCZ eigentlich derart so lobt und als Spitzenklub sieht, ist der Saisonstart rein punktemässig oder inklusive dann noch das Gap-Spiel noch nimmst, nicht gerade wahnsinnig gut ausgefallen.
Nein, aber jetzt haben sie mich eher noch positiv überrascht am Wochenende. Also ich denke, sie werden jetzt daheim verlieren gegen Lugano. Von dem her, ja, ich glaube, es ist zwar relativ bitter, so spät noch zu verlieren, aber ja, sagen wir es mal, es ist ein ganz kleines Schrittchen vielleicht in die richtige Richtung gewesen, wobei eben, das bleibt ein Zickzack.
Wobei der Transfer von dem Sobich ja schon irgendwo die Selbstaussage torpediert, dass man ein Spitzenklub ist. Ich meine, die Vita vom Herrn Sobich ist arg bescheiden, dann kommt er auf Zürich und ist dann sofort der Heil zu bringen. Das sagt sehr viel aus über den FC Zürich und auch ein bisschen über den Schweizer Fußball.
Aber es hat ja einen grossen Trainer der FCZ. Du hast ja mal ein ganzes seitiges Porträt geschrieben über ihn. Also du,
ja, seine grösste Feigheit ist ja, dass er immer noch da ist. Das ist bemerkenswert, wirklich. Hat mich überrascht bin. Jede Woche neu.
Nur der Canepa überrascht es nicht.
Das ist ja so, genau. Nein, ob jetzt das wirklich ein Schritt in die richtige Richtung war, ja, Zürich war sicher besser gewesen als Lugano, das dunkel mir klar. Sie haben einen unglaublichen Aufwand betrieben, viel mehr Ballbesitz etc. Und gleich, wenn man es dann am Schluss ganz nüchtern anschaut und denkt, jetzt haben die quasi eine Halbzeit das elfte gespielt gegen 10. Es kommt dann gleich ein bisschen wenig. Also am Schluss hast du dann, die Mannschaft hat nach wie vor etwas Leichtgewichtiges. Würde ich sagen, sie ist eben von außen, mit Ausnahme von dem Sobich hinein. Aber sie ist leicht. Sie kann dann schon nicht einen Gegner wirklich verdrücken. Sie kann ihn bespielen, wie sie es gegen Lugano gemacht hat. Sie kann ihn bespielen.
Ja, bis zum Strafraum.
Genau. Und nachher passiert schon ein bisschen wenig.
Und nachher lange zwei stehende Bälle von Lugano und dann ist unentschieden.
Genau.
Es ist noch lustig, ich habe letztes Mal beim William Faulkner einen Satz gelesen, dass jemand so leicht sei, dass man ihn nicht verbrettschen kann. Und ich finde immer, beim FCZ ist es so ein bisschen ähnlich. Die sind so leichtgewichtig unterwegs, dass sie einfach nie wirklich verputzt. Also sie kommen ja immer irgendwie wieder. Seit jetzt, ich weiss nicht, wie langer Zeit, haben sie eine schwierige Phase und dann kommen sie mal wieder so ein bisschen rauf und man bringt sie nicht ganz an den Boden. Und das finde ich interessant.
Aber auch nicht in die Luft, oder?
Das auch nicht in die Luft, natürlich, ja. Und ich finde immer, es bräuchte jetzt irgendwann mal, so bin ich okay, cool. Brecher hat auch gewisse Fortschritte gemacht im Goal, also auramässig, aber irgendwo bräuchte es doch im Zentrum von der Mannschaft mal einen Spieler, der einfach so ein bisschen überragt, oder nicht? Wo ein bisschen das berühmte Heft in die Hand nimmt.
Wenn du regelmäßiger Podcast-Hörer wärst, dann wüsstest du, dass wir das schon ein paar Mal diskutiert haben, dass dieser Mannschaft die Achse fehlt. Und jetzt kannst du jetzt sagen, jetzt hast du den Brecher innen, dann hast du den Sobich, aber dann ist die Achse fertig. Oder? Sie geht einfach nicht weiter führen.
Genau, also vor innen fällt ja einer, der irgendwie mal ein Goal macht aus der Chance. Oder? Also, da fehlt es sicher auch an Qualität. Ja.
Wir haben viel geredet heute wieder. Ich bedanke mich recht herzlich in dieser Runde. Ich bedanke mich recht herzlich bei Mirja Gabertuhl, die heute ihre Premiere als Produzentin hatte. Und verdankenswerterweise wird sie jetzt noch ein Abschiedslied einspielen. Das ist Lasse Sobich, der eingeladen war, mit dem T. Sulmann ein Lied zu trinken. Es tönt noch ganz gut, muss ich sagen. Ich wünsche allen eine gute Woche und bleibe gesund bis nächsten Montag.